ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Rubitzky und ich schließe heute meine Tabs zu Miss Merkel.
Mein Name ist Caro Worps und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen, Kim is in a Mood.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, meine Tabs zum Thema Fraternities und Fraternity Hazing heute zu schließen. Aber ich wurde gerade gebrieft, dass normalerweise immer die Gäste anfangen. Aber irgendwie würde ich einem von euch den Vortritt lassen, weil ich fange nicht gerne an bei Sachen.
Das kriegen wir hin, aber erstmal muss Caro sagen, wo wir hier sind, sonst vergessen das die Leute.
Sorry.
Herzlich willkommen, das ist Too Many Tabs, der Podcast. Ja, herzlich willkommen am Hottest Place to Be neben der Wetterstation Möckern-Drewitz in Sachsen-Anhalt, ARD Sounds. Hier schließen mein bester Freund und Kollege Miguel Rubitzky und ich, Caro Worps, jede Woche zusammen unsere offenen Tabs. Und am allerliebsten machen wir das natürlich zusammen mit Gästen. Deshalb, hier ist sie. Sie ist lustig, sie ist charmant, sie ist TikTokerin, Moderatorin, sie ist sehr erfolgreiche Podcasterin. Heute heißt es bei Too Many Tabs, Schatz, wir müssen reden. Herzlich willkommen, Kim is in a Mood.
Du hast gerade jetzt schon, bevor das Intro gelaufen ist, gesagt, dass du gerne in der zweiten Reihe stehen möchtest, was die Tabs angeht. Du lässt mir heute den Vortritt, was ungewöhnlich für die Gäste ist, aber ich mach's gerne.
Sorry, ich bin gerne die Erste, die aus der Reihe tanzt.
Humble.
I'm not like other girls.
Ja. Und du bist auch eine klassische Labertasche, hat man jetzt auch schon gemerkt. Also du fängst sofort an, sobald ein Mikro da ist, ein roter Knopf, fängst du an, wie eine Maschine loszurattern. Und das machst du natürlich auch in deinem eigenen Podcast, Schatz, wir müssen reden, den ich regelmäßig verfolge. Und was ich da total interesting finde, ist, dass du den Gästen so richtig Sachen entlocken kannst, die dann auch Schlagzeilen machen. Also Icky Mel mit dem Botox ist dann so viral gegangen, Detlef die Soest mit den Lux-Maxern. Also du bist dann so richtig Talk of the Town.
Ja, das bin ich und danke dir für diese Beobachtung. Also ich liebe das wirklich immer, wenn Leute mich einmal glazen, aber dann auch, wenn vernünftige und richtige Beobachtungen irgendwie im Raum stehen und gesagt werden, was ich natürlich auch möchte. Und ich möchte die ganze Sache so in die Hand nehmen, dass Leute irgendwie mal sowas beobachten und sowas dann über mich sagen.
Ja.
Oftmals ist es natürlich nur Hate und so, da denke ich mir immer so, oh, wie könnt ihr das alle nicht checken? Aber wenn ich jetzt hier bei solchen qualitativ hochwertigen Journalisten wie euch ich bin. Und Moderatoren, die wissen natürlich, wovon ihr sprecht. Ne? Ihr
ja, klar.
Ja. Aber apropos so, das so in der Hand haben, also wir haben ja eigentlich wir haben hier immer nur Leute, die wir ganz toll finden und die wir gerne kennenlernen wollen. Und du hast dann halt mal ja so jemanden sitzen wie diesen Lux-Maxer. Wie geht's dir dabei? Und hast du da manchmal so, denkst du dann, okay, entgleitet mir das jetzt? Oder fühlst du dich gut dabei, auch so Leute dir gegenüber zu haben, der Meinung du vielleicht nicht gerade so richtig teilst?
Also der war ja kein Gast. Das war ja die Überraschung in der Folge, die wir immer machen, weil ich das einfach extrem witzig finde, so mit dem Internet zu spielen. Also ich finde das extrem lustig, absurde Sachen zu machen in einem Podcast, der eigentlich ein Audiomedium war, aber mittlerweile, also mein muss man eigentlich sehen, wir sind hier remote für alle, die zuhören und ich sehe mich hier selber und das geht gar nicht. Deswegen eigentlich, ich muss meinen Laptop umdrehen, um hier vernünftig zu reden.
Ja, vielleicht ganz kurz Offenlegung zu dieser Aufnahmesituation. Also Miguel und ich sind nicht in einem Raum. Ich bin in Köln, Miguel ist in Berlin. Wir sind an drei unterschiedlichen Orten zu dritt zugeschaltet. Es wird heute ein bisschen chaotischer als sonst.
Bleibt geheim, wo ich mich befinde.
Ja.
Ja, du bist im Zeugenschutzprogramm.
Ja, es geht kein was an.
Ja. Nein, ganz privat.
Kim ist undercover.
Genau. Und wir haben diesen Lux-Maxer eben eingeladen, weil er für mich einfach ein absurdes Internetphänomen war. Das kommt ja auch aus den Staaten, wo das dann angefangen hat. Und ich das einfach extrem interessant finde, dass Männer tatsächlich irgendwie das erste Mal in ihrem Leben auch mit diesen kranken Schönheitsidealen konfrontiert werden und selber daran kaputt gehen, sich hier die Knochen brechen mit diesem Bone, Jawbone, irgendwas, wie das heißt, keine Ahnung, sorry, bin kein Experte jetzt an dem Thema.
Mit dem Hämmerchen.
Genau, und ich wollte einfach mal so jemanden einladen. Eigentlich sollte das eher nur so ein Bit sein, also der sollte einmal den Deadlift bewerten, unfreiwillig, da war ich ein bisschen übergriffig, er wusste das nicht, er war nicht gebrieft, und mich. und irgendwie dann ging es darin, dass wir einfach 20 Minuten so geredet haben und halt wirklich ersten Mal in diesem Kopf schauen konnten, weil das ist irgendwie ziemlich interessant, was da abgeht, finde ich. Aber ja, macht das natürlich nicht weniger problematisch. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr krank, was der da gemacht hat. Genau, also ich liebe es, so Clips dann zu sehen, die irgendwie auch kontextlos sind. Leute sich dann denken, was passiert da, was machen die da? Und ich will einfach das Internet nicht zu ernst nehmen. Und wenn es so ein Internetphänomen gibt, dann will ich das immer aufgreifen. Weil ich finde, ich bin sehr krass am Zahn der Zeit. Ich checke sehr vieles, was internetmäßig ist. Ihr seid ja hier auch, ja, seid ja die Experten, habt ja so einen Podcast, was sowas betrifft.
Ja, wir kommen bei ARD Sounds, Zahn, ja, der, Zahn Zeit. Der Zeit.
Was ist das nämlich? ARD, komm, hit me up.
Ja, und du hast jetzt ja schon einige Gäste da bei dir im Podcast gehabt und da hat mich interessiert, ob es vielleicht hinter der Kamera auch mal so einen Moment gab, wo jemand eine Geschichte erzählt hat, so aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wo du gesagt hast, oh Mann, scheiße, dass das jetzt nicht im Podcast stattgefunden hat, weil da passieren ja meistens die Interessanten. Weil wenn, dann hättest du jetzt die Möglichkeit, diese Geschichte nachzureichen.
Das wird nicht passieren. Ich will die ganzen großen Fische noch neben mir sitzen haben, wenn ich mir das jetzt verbaue, wenn ich hier in so einem riesigen Podcast wie in eurem.
Also du kannst was erzählen und wir können das jederzeit piepen. Wir können zensieren. Wir haben hier so einen Zensierbutton.
Ihr habt einen Zensierbutton, dann müsstet ihr aber ziemlich viel zensieren, wenn ich jetzt hier so eine dreiminütige Story auspacke oder so. Man hat tatsächlich sich ab und zu mal unterhalten mit Leuten, die ich persönlich auch sehr interessant finde und wo ich mir so denke, hab einen Freundschaftscrush. Ich wünschte, ich würde mit ARD befreundet sein oder so. Und dann ist es mal ganz geil, mit der so zu reden. Und dann fallen auch Namen und so, wen die nicht so mögen, wen die nicht feiern. Sowas ist interessant. Jetzt war auch ARD, die mir auch dann erstmal erzählt hat, bla bla bla, die und die mag ich nicht. Bitte den Namen auch piepen davor, weil sonst, keine Ahnung, kriege ich noch die Abmahnung hier. Genau, sowas. Und manchmal wird natürlich auch aus dem Podcast dann, besonders bei Musikern, immer sehr, sehr viel noch rausgeschnitten und zensiert und die kommen in meinen Podcast und dann müssen teilweise ganze Formate eliminiert werden nachher im Schnitt von Studio Bummens, in der Produktion, in der Post-Production, weil die sagen, nee, das dürfen wir alles so nicht drin lassen, das geht alles nicht und so und dann bauen die Themen halt aufeinander auf und dann muss man so komplette Segmente rausschneiden, das nervt mich, bin ich ganz ehrlich.
Ah, das ärgert mich.
Ja, weil die sich bei dir zu wohl fühlen, die fühlen sich zu wohl und dann fangen die da an zu plappern und hinterher, ach Mist.
Ich hab die Aura.
Du musst die schützen.
Hätte ich besser nicht gesagt.
Sage ich euch ganz ehrlich.
Ja, das ist deine Aura. Du bist ja von TikTok dann in die Podcast-Welt und so richtig durchgestartet und hast halt einfach diese Big Names jetzt da bei dir auf dem Sofa sitzen. Wie lange hat das gedauert, bis du da nicht mehr aufgeregt warst? Oder bist du immer noch aufgeregt oder warst du von Anfang an so, okay, Ike, man, bring it on, ist mir scheißegal. Das ist mein Wohnzimmer.
Ich bin immer so 20, 30 Sekunden, bevor der rote Knopf gedrückt wird, aufgeregt. Und dann geht das immer sofort weg. Also manchmal merkt man, dass ich noch ein bisschen nervös bin im Monolog, weil ich da einfach Scheiße labere. Und irgendwie, ich finde halt manchmal nicht den Punkt. Ich kann manchmal die Sätze nicht so gerade bilden. Also ich bin einfach, I'm one of y'all. Also nicht ihr beide, sondern jeder, der da draußen rumläuft. Weil ich finde, ich bin jetzt nicht so die perfekte Moderatorin, die so, auch wenn ich einen Punkt habe, das so gut erklären kann und so kann ich nicht und in diesem Monolog stolpere ich dann richtig oft irgendwie über mein eigenes Deutsch und über meine eigenen Sätze. Aber wenn die dann neben mir sitzen, dann merke ich ganz oft, wie die richtig nervös sind und dann bin ich so, okay, I'm not claiming this energy. Dann bin ich so, okay, komm runter, das ist dein Podcast. Du bist jetzt hier nicht nervös.
Mark Forster, I'm not claiming your energy.
Ja, wirklich, sorry. Geh damit wieder nach Hause.
Get over it.
Ja, aber du hast ja auch Gäste da, die vielleicht mitunter auch anstrengend werden können. Also so Desiree Nick stelle ich mir zum Beispiel auch als Gast sehr so vor wie so eine tickende Zeitbombe, wo man nicht genau weiß, wann sie hochgeht, ob sie hochgeht oder ob alle Heile da wieder rauskommen.
Das stimmt wohl, ja. Das sagen Leute über sie. Ich habe mir das ja auch ein bisschen anmerken lassen, als ich da manchmal mal so rumgestöhnt habe, weil die Frau hat mich ja nicht reden lassen. Aber Leute sagen immer so, oh, Kim konnte gar nicht reden. Oh, der Gast hat voll viel Zeit eingenommen. Oh mein Gott, 80-20 in ihrem eigenen Podcast. Und sorry, so schlimm finde ich das gar nicht.
Hä, vor allem, wenn du die ganze Zeit durchlabern würdest, dann würden die Leute ja sagen, sie lässt ihre Gäste nicht zu Wort kommen und so.
Ja, genau das.
Also du bist ja einfach gute Gastgeberin.
Und ja, und zusätzlich denke ich mir so, was ist das denn für ein Traum? Also da kommt eine, die der absolute Profi ist, labert da auch noch interessante Sachen. Okay, ich würde auch sehr gerne meinen Senf da ab und zu dazugeben. Aber trotzdem, ich muss nicht mal was machen und die packt da aus. Also kann ich mir das auch ein Traumgast. Das ist doch ein Träumchen.
Ja. Wie kommt das Ganze denn in deiner Heimatstadt an? Du kommst, wenn ich richtig recherchiert habe, aus Hornburg.
I do.
Ist das richtig? Was geht da ab? Was ist der Vibe von Hornburg?
Tatsächlich.
Das ist im Harz, oder?
Das ist im Vorharz, ja. Hab nur noch Kontakt mit meinem Bruder und meinem Vater aus dieser Stadt. Von daher kann ich das gar nicht sagen. Also ich weiß, es ist tatsächlich eine Kleinstadt. Es ist die drittgrößte Stadt im Landkreis Wolfenbüttel und auch die dritte Stadt. Aber es wohnen halt nur 2000 Leute da, also es ist wie so ein Dorf. Ja, und das wird sich, glaube ich, nie ändern. Also da wird auch ein Jahr lang drüber geredet, wenn sich irgendein Ehepaar mit zwei kleinen Kindern trennt und wenn Kim Victoria Koch da dann irgendwie mit Mark Forster, wo die noch auf dem NDR2-Festival in Wolfenbüttel sich da vor 5 Jahren die Tickets gekauft haben, natürlich mit dem on-air redet. Ich denke mal schon, dass ich da das Thema bin. Auf dem Garagenflohmarkt. Also natürlich reden die da über mich. Die haben ja nichts anderes zu tun in diesem Kaff da.
Ach ja, ja, das ist genau die Attitude, ja klar.
Ich glaube auch, du bist das größte Thema. Kontakt zu deinem Vater ist auch ein gutes Stichwort. Es ist wirklich dein echter Vater, der bei dir im Podcast zu Gast ist.
Ja.
Der echte.
Der gemietet ist. Der allerechte.
Der allerechte Vater von dir.
Das ist mein Vater. Was dachtest du denn?
Es ist auch eine Art tickende Zeitbombe. Also würde ich mich nicht trauen. Finde ich total krass. Wie kam das dazu?
Ich habe das auch richtig lange aufgeschoben, weil ich finde meinen Vater sehr lustig und auch sehr cool. Aber sorry, man kennt den Mann seit 24 Jahren und da ist der ein oder andere Take mal rausgehauen worden. Keine Ahnung, vor 10 Jahren, als die Welt noch sich anders gedreht hat, wo man sich so dachte, also da würde ich dich jetzt nicht gerne in meinen Podcast einladen. Und dann musste ich den auch vorher anrufen damals, ich weiß noch, und meinte so, ja, wie geht's dir? Und dann hat er direkt irgendwas drauf losgelabert und dann meinte ich direkt so, nee, das dürftest du jetzt auf gar keinen Fall im Podcast sagen und so, das weiß ich noch, werde ich jetzt hier nicht leaken, was er da meint. Ich will den auch nicht canceln, den Arm. Genau, solche Sachen, und das ist eine tickende Zeitbombe, aber er hat sich da so, was heißt zusammengerissen, er ist irgendwie schon Vogue, er ist für den Umweltschutz.
Ich fand's auch super cool.
Er hat sich benommen.
Also das war richtig cool.
Er hat sich wirklich benommen, und beim zweiten Mal hatte er dann gar keinen Bock auf den Podcast, das hat man irgendwie auch gesehen und gemerkt. Er hat mir auch erzählt, er hat sich die Folge bis heute noch nicht angehört, die zweite, weil er nicht zufrieden mit sich selber war und weil er von Anfang an so meinte, ja, warum rufst du mich jetzt hier ein zweites Mal hin? Also, man kennt mich ja jetzt schon, ich habe gar nichts mehr zu erzählen. Irgendwie, willkommen in einer Welt im Internet. Also, man funktioniert nicht nur einmal.
Ja, das Comeback des Jahres.
Du hast ja auch eine riesen Community, die dann deine Familie mit so kennenlernt. Das stelle ich mir ein bisschen so vor, wie wenn man Freunde mit nach Hause nimmt und dann lernen die Familie kennen, nur halt in größer und anonymer. Gab es denn da auch so Momente, dass die dann irgendwie angefangen haben, deine Familie zu bewerten und das Einfluss genommen hat dann auf dein tatsächliches Verhältnis mit denen?
Ja, ich habe da auch schon einmal drüber geredet. Also es gibt auf jeden Fall diese Bewertungen und so. Also ich finde das immer extrem nervig und auch irgendwie anmaßend, aber das gehört halt dazu. Aber ich denke mir manchmal auch so, boah, the friend that's too vogue, weil warum sagst du jetzt hier, dass mein Bruder mir meinen Erfolg nicht gönnt und das hast du irgendwie zwischen den Zeilen hier rausgelesen in der Folge und irgendwie ist es halt null so, oder dass mein Vater irgendwie sich so benimmt, seine Tochter ist ein Star geworden und er gönnt das gar nicht und bla 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 und das stimmt alles überhaupt nicht. Mein Vater ist meine größte Unterstützung, muss meine ganzen Rechnungen zahlen von meinem Konto, weil ich das alles nicht mache. Die Post wird zu ihm umgeleitet und so nach Hause. Also da ist wirklich gar nichts irgendwie in der Art. Ja, ich habe dann auch Videos gesehen, dass das so analysiert haben und so. Kim hat ADHS und ihr Vater tut das die ganze Zeit als Faulheit ab und sagt, dass sie so faul ist und nichts macht. Aber dabei ist es einfach in seiner Generation noch so common, dass man einfach ADHS als erfunden irgendwie wahrnimmt.
Ey, ich stell mir das so krass vor, wenn aus der Ferne irgendwelche fremden Leute dich und deine Familie da so Ferndiagnosen machen.
Ja.
Boah, das stelle ich mir auch heftig vor.
Aber ein bisschen hat die Person gespillt, weil mein Vater sagt echt immer nur, dass ich faul bin und checkt nicht, dass ich ADHS bin. Also sorry, Ansage, ja. Henning, hör auf. Nur weil du mich damals nicht zu Dr. Loch geschickt hast und mir irgendwie diese Pillen verschrieben lassen hast. Also sorry, das wurde bei mir mit 4 diagnostiziert, aber meine Eltern wollten nichts machen und ja, mein Kinderarzt hieß Dr. Loch.
Oh, ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich glaube, ich muss mal zum Abkühlen ein bisschen Tabs schließen. Das müssen wir ja auch noch machen.
Ja, das machen wir jetzt. Uns interessiert natürlich brennend, was so in den Browserverläufen los ist und wo sich unsere Gäste im Internet so rumtreiben. Das erfahren wir von dir ja später, weil ja, wie gesagt, Miguel heute anfängt mit seinen Tabs.
Ja, heute großer Teaser. Wenn ihr wissen wollt, was Kim für Tabs hat, müsst ihr erstmal durch meine euch durchquälen.
Ja, Cliffhanger. Okay, Miguel.
Tut mir leid. Ich muss erstmal gucken, wie die anderen das machen. Ich wollte auch nie ein Referat zuerst halten in der Schule. Nicht mit mir.
Alles gut. Ja. Das verstehe ich.
Okay, Miguel, willst du loslegen?
Gerne. Also, ich muss euch heute mal ein deutsches Popculture-Phänomen näher bringen und auseinandernehmen, über das ich gestolpert bin und bisher nicht gecheckt habe, wie huge das ist. Und zwar sind das, haltet euch fest, Trommelwirbel, Miss Merkel-Krimis. Habt ihr davon schon mal gehört?
Nein.
Miss Merkel-Krimis?
Na klar.
Caro, du ja?
Ja, der Uckermark-Krimi.
Der Uckermark-Krimi. Also es ist ursprünglich eine Romanreihe von David Safir. Und der ist so ein Typ, der schreibt so verschiedene Romane, so Schmunzelromane, hat auch Drehbücher geschrieben für Die Camper beispielsweise oder auch Berlin, Berlin, die Iconic-Serie. Mieses Karma ist so sein erfolgreichster Roman. Plötzlich Shakespeare und so weiter. Alles mit Millionen Auflage. Aber erst mit dieser Miss Merkel-Reihe, Mord in der Uckermark, ist ihm der Nummer 1 Spiegel-Bestseller gelungen und ich finde den Inhalt so cursed und bizarr und noch bizarrer, wie erfolgreich das ist. Ich muss heute ein bisschen aufpassen, weil die Miss Merkel-Krimis im gleichen Verlag erschienen sind, wie mein Buch erschienen ist, deswegen muss ich ein bisschen mich zurückhalten. Aber also, es geht um Folgendes, ich werde jetzt ganz ohne Wertung euch mal hier den Inhalt präsentieren. Also, es geht einfach um Angela Merkel, die nach ihrer Kanzlerschaft Detektivin geworden ist und mit ihren Mops Pupsi Mordfälle in der Uckermark aufklärt.
Ach du Scheiße.
So Miss Marple-mäßig.
Das ist so absurd. Ich finde das so absurd, einfach dieses Miss Marple-Universum, was Legacy-Universum.
Mit Merkel?
Mit einer deutschen Politikerin auf random, die auch mit M anfängt. Und es ist Miss Merkel.
Ja, und davon gibt es bereits 5 Romane. Mord in der Uckermark erschien 2021. Mord auf dem Friedhof 2022. 2023 dann Mord auf hoher See. Direkt im Folgejahr 2024. Mord in der Therapie. Und 2025 Mord unterm Weihnachtsbaum. Mord, Mord, Mord. Und der schleudert die so raus. Jedes Jahr kommt ein neuer Merkel-Krimi aus der Uckermark.
Ja, weil die so viel erlebt halt. Hallo?
Ja, die Leute eaten es ab. Diese 5 Bände haben insgesamt 1,1 Millionen Ausgaben verkauft und das finde ich so Wahnsinn. Wer sind diese Leute, die so obsessed sind damit, dass Angela Merkel, also eine fiktionale Version von Angela Merkel, Krimis löst? Und jetzt habe ich mich mal so ein bisschen in die Inhaltsangaben von diesen Büchern eingelesen und die sind wirklich Wahnsinn. Ich kann euch mal ein bisschen was vorlesen, falls ihr Bock darauf habt. Also,
go ahead.
Die sind wirklich so Wahnsinn. Also der erste Roman hat folgende Inhaltsangabe. Die Kanzlerin ist 6 Wochen in Rente und mit Mann und Mops in die Uckermark gezogen. Genauer gesagt nach Kleinfreudenstadt, gelegen am schönen Dumpfsee. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es ihr jedoch schwer, sich auf das beschauliche Landleben einzulassen. Nur Backen und Wandern wird halt schnell Fahrt, weil das ist das Einzige, was Frauen in der Rente machen können. Dann geht's hier weiter. Als jedoch der Freiherr Philipp von Baugenwitz vergiftet und in einem von innen verriegelten Schlossverlies gefunden wird, erwacht neues Leben in Angela. Endlich wieder ein Problem, das gelöst werden will. Unterstützt von ihrem liebenden Ehemann und dem sanften Bodyguard Mike, macht sie sich auf die gefährliche Suche nach dem Mörder. Wird sie ihn finden? Wird sie in Kleinfreudenstadt heimisch werden, gar das erste Mal in ihrem Leben wahre Freunde finden? So, hä, ist das ein Problem von Angela Merkel? Oder wird eine der 6 verdächtigen Frauen ihr zuvor den Gar ausmachen? Fragen, die nur eine große Detektivin beantworten kann. Ein Cozy Crime mit Deutschlands beliebtester Politikerin. Cozy Crime ist das Genre, habe ich jetzt erfahren. Also das sind so Krimis, die einem aber nicht wehtun.
Das ist so lustig.
Und was ist das für eine Mischung? Aber irgendwie macht es auch Sinn, weil Deutsche lieben Krimis und Deutsche lieben Angela Merkel und Deutsche lieben Satire, die aber nicht zu scharf ist.
Und Deutsche lieben Hunde.
Und Deutsche lieben Hunde. Und das wird jetzt alles so in einen Mixer getan. Und trotzdem sind so die ganz großen Whys, wenn man so einen Roman schreibt. Also warum Angela Merkel, warum ein Krimi? Gibt es keine große Beantwortung dieser Fragen, außer dass das alles irgendwie in sich erfolgreich ist und den Deutschen gefällt. Und das jetzt quasi muss ja dann funktionieren, wenn es zusammengeworfen wird. Und ich finde es so absurd, dass das funktioniert hat.
Frage an euch. Wenn ihr Angela Merkel wärt, würdet ihr das lesen?
Hab ich mich auch gefragt. Und wenn ja, würdet ihr klagen? Weil das ist ja quasi einfach auf ihrem Erfolg aufgebaut. Ich glaube, ich würde es lesen an Angela Merkels Stelle.
Ich würde das auf jeden Fall lesen, aber ich glaube, ich fände es auch nicht lustig.
Ich glaube, sie hat gar kein Mitspracherecht, weil sie ist ja Person in der Öffentlichkeit.
Aber als ob sie ihren Namen nicht mal getrademarkt hat, als ob sie nicht mal die Idee hatte, irgendwie Merch zu machen oder so. Mit Merkel, so eine kleine Brand.
Ja, wie der Beckham-Sohn.
Also ich glaube, mehr Person in der Öffentlichkeit als Bundeskanzlerin geht ja nicht. Ich glaube, da dürfen Leute damit machen, was sie wollen. Aber ja, ich würde schon, glaube ich, wissen wollen, wie ich da so dargestellt werde oder diese fiktive Version von mir.
Ja, und halt auch ihr Ehemann, der wurde ausgewechselt und mit irgendwie so einem 20-jährigen Bodyguard namens Mike eingetauscht oder wie kann ich das verstehen?
Ja, genau. Also da gibt es dann auch so Handlungsstränge, dass irgendwie Joachim Sauer, also ihr tatsächlicher Ehemann, im Urlaub ist und sie verliebt sich dann auch in neue Leute. Und so.
Was?
Also es werden so echte Personen aus dem Leben genommen und dann in so einen neuen Kontext gesetzt. Das finde ich total Hammer.
Aber war gerade nicht ihr Freund, der Bodyguard Mike, der liebenswürdige?
Das weiß ich nicht genau. Ich habe die Bücher natürlich nicht gelesen. Ich rezensiere hier jetzt über diese Bücher, ohne sie gelesen zu haben. Das ist auch so ein Trademark von Too Many Tabs. Das machen wir öfters mal. Aber was ich dann auch so interessant finde, ist, dass es so gut funktioniert hat, dass sie da wie so bei Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg dann so mehrere Szenarien aufgemacht haben. Also dann folgte ja direkt nach dem Uckermark-Krimi Mord auf dem Friedhof und dann direkt Mord auf hoher See. Also das ist immer so wie Benjamin Blümchen auf dem Mond, so kommt mir das ein bisschen vor. Also beim zweiten geht es dann darum, dass irgendwie auf dem Friedhof eine Leiche gefunden wurde. Der Gärtner ist nicht immer der Mörder, manchmal ist er auch die Leiche und so weiter. Und Rentnerin Angela muss jetzt mit dem Mops die Leiche des Gärtners irgendwie, ja genau, also es spielt auch so mit diesem Gedanken von, okay, was machen Frauen nach der Rente und so. Also das finde ich schon alles so merkwürdig. Und dann eben Mord auf hoher See, da ist das Setting. Und jetzt wird es da auch interessant, da trifft sie nämlich auf den berühmten Thriller-Autoren Florian Wazek, was ja offensichtlich eine Referenz ist auf Sebastian Fitzek. Aber der ist dann jetzt wieder abgeändert, also der ist nicht mit dem echten Namen. Das fand ich auch irgendwie interesting. Soll ich da auch nochmal die Inhaltsangabe lesen von dem auf hoher See? Habt ihr Bock?
Bitte.
Eine Seefahrt, die ist lustig. Diese Seefahrt, die bringt den Tod. Die Krimi-Kreuzfahrt auf der Ostsee, die Angela für sich und ihre Lieben gebucht hat, soll der Ex-Kanzlerin etwas Abwechslung verschaffen. Doch die Traumschiffreise verläuft ganz anders als im Reiseprospekt angekündigt. Gleich am ersten Abend kommt der Megastar des deutschen Thrillers Florian Wazek unerwartet zu Tode. Das finde ich auch. Scheinbar hat der Autor irgendwie Wut auf Sebastian Fitzek und wollte den in seinem Roman zum Tode verurteilen. Und die anderen erfolgreichen Krimi-Autoren, die sich an Bord befinden, zählen zu den Hauptverdächtigen. Endlich schlägt wieder die Stunde für die Meisterdetektivin. Ist das nicht cursed irgendwie? Und ich habe mir jetzt nochmal so ein paar Sachen, so Passagen auch angehört und so ein bisschen da durchgeskippt und so. Und habe eine sehr brisante Stelle gefunden, und zwar im Buch Weihnachten unterm Weihnachtsbaum. Und hier wird nämlich jetzt erzählt von einem fiktionalen Urlaub, den die Merkels gemeinsam mit den Obamas gemacht haben. Und irgendwie werden die Obamas so ultra-sexual dargestellt. Das will ich euch unbedingt zeigen.
Als Angela mit ihrem Achim in den Wagen stieg, der sie zum Flughafen bringen sollte, hörte sie Michelle ihrem Mann zuraunen: "Do you think the Merkels still have sex?"
"If they do,"
antwortete Barack,
"surely
not as much as we have." "Nobody has as much," grinste Michelle. Und Angela dachte:
"Die beiden laden wir definitiv nie in unser altes Häuschen mit den dünnen Wänden ein."
Ja, Ed Bundeskanzler, was ist das? Was ist das für ein Buch? Das ist irgendwie so eine Mischung aus so Radio-Comedy, aber in Literaturform. Aber auch wie so Fanfiction ist mir das vorgekommen. Wie so 1D-Fans, die sich so in so Szenarien von so Promis reindenken und die dann irgendwie so aufsexualisieren. Aber halt mit den Merkel und Obamas.
Und als Bestseller.
Genau, und halt ultra erfolgreich. Also irgendwie so Bürgi-Schmunzel-Zeugs, das aber nicht so scharf ist. Also es kommt auch so kaum Partei. Parteipolitik vor und mystifiziert ja auch so ein bisschen Angela Merkel und macht PolitikerInnen irgendwie auch so harmlos, habe ich gedacht.
Und ich finde auch krass, dass es passiert, während sie noch lebt.
Ja.
Also ihr konnte nicht mal warten, bis sie tot ist. Und dass man so einen Mythos macht, die lebt halt und die kann halt. Hat die jemals was dazu gesagt zu diesen Büchern?
Nee, sie schweigt es tot. Aber sie kann es nicht totschweigen, weil die sind zu mächtig.
Ja, würde ich auch nicht machen an ihrer Stelle.
Sie gibt dem kein Gesicht.
Ja, sie gibt dem kein Gesicht.
Ja.
Aber ich finde auch so wahnsinnig, dass es wirklich so eine Idee ist und die ist so konsequent durchgeballert. Also es ist wirklich so 5 Romane auf dieser einen Idee aufgebaut und es ist halt so erfolgreich, dass es jetzt eine Spielfilmreihe auf RTL gibt.
Niemals.
Von diesen Büchern mit Katharina Thalbach als Angela Merkel.
Da sehe ich ab und zu den Trailer von.
Ja, da habe ich jetzt nämlich auch mal so ein bisschen drin rumgeskippt und war schon von der Titelmelodie überrascht, weil die so offensichtlich von der Serie Sherlock abgekupfert ist. Guckt mal hier, also so klingt das Intro von Miss Merkel auf RTL. So, das war jetzt Miss Merkel. Und so klingt das Intro von Sherlock. Das ist 1:1 das Gleiche. Also das fand ich schon interessant.
Ja.
Also Miss Merkel ist unser deutsches Sherlock. Und ich finde das wieder so geil zusammengewürfelt. Aber so ein paar Sachen haben sie auch geändert. Pupsi heißt in diesem Film nicht Pupsi, sondern Helmut. Das war RTL wohl ein bisschen zu albern.
Ja.
Und da werden dann auch so Witze gemacht, so wie wenn da in der Szene das Internet schlecht ist. Ja, ich hätte mehr Geld in die Digitalisierung stecken sollen und so. Also da wird mal hier und da so ein seichter Witz auch über ihre Amtszeit gemacht. Oder ach, der ist ja begabt wie Andi Scheuer als Verkehrsminister und so. Oder hier, der Typ war der totale Messi. Der Lionel unter den Messis. Punches.
Aber soll das Comedic sein?
Ja, ich glaube ja. Also da werden dann auch so References gemacht wie die hier.
Schlaf, Kindlein, schlaf. Der März, der ist ein Schaf. Der Söder ist ein Trampeltier. Was kann die Angela dafür?
Ihr lacht gar nicht.
Ich finde das ein bisschen lustig.
Ja.
Sorry, ich finde das auch ein bisschen realistisch, weil irgendwie denke ich mir, Rentner machen eh alles außer chillen. Also du hast so 67 Jahre irgendwie, warst du in Arbeitszeiten und jetzt musst du trotzdem um 5.30 Uhr aufstehen und irgendwie vorm Aldi dann stehen, wenn es ein neues Angebot gibt. Deswegen denke ich mir so, ja, voll realistisch, dass sie nicht chillen kann, nachdem sie Kanzlerin war.
Ja, und dann singt sie so ein Baby, was sie irgendwie spazieren führt. Der Merz, der ist ein Schaf und so. Also da wird auch noch mal Friedrich Merz gedragt und an die gute alte Zeit zurückgedacht, als noch eine andere CDU-Nase an der Macht war. Aber auch so Classic-Verwechslungsjokes sind auch dabei. Also ich habe einen Mann kennengelernt, Kurt Kunkel. Du hast ein Furunkel? Das ist auch so ein Originalzitat, was ich mir rausgeschrieben habe. Also die Storyline auf diesem Film, den ich da geguckt habe, ist da diese untreue Geschichte drin, dass sie sich irgendwie in so einen neuen Typen verliebt und Joachim Sauer irgendwie im Urlaub ist und so. Also ich finde,
das ist so krass.
Das alles so ein bizarres Phänomen und noch bizarrer, wie gut das angenommen wird und wie erfolgreich das ist. Aber gut, vielleicht ist es auch von mir so arrogant und ich denke so, bin was Besseres und das ist nicht so mein Humor. Aber vielleicht, manche Leute wollen halt einfach heiter unterhalten werden und auch mal schmunzeln. Ist ja auch irgendwie okay, aber ich fand das irgendwie so merkwürdig. Also ich habe da wirklich mit offenem Mund davor gestanden, als ich diese Werbung gesehen habe auf RTL, dass diese Filme da jetzt gekommen sind. Ich dachte, irgendwie total cursed. Angela Merkel als Detektivin mit Mops Pupsi und dann Mordfälle.
Ja, das ist krass, weil sie lebt ja auch noch, wie Caro schon gesagt hat. Und ich frage mich, hatte sie da Mitspracherecht? Wäre sie irgendwie da porträtiert? Wahrscheinlich nicht. Und lebende Weltstars, wenn deren Leben biografiert wird, die haben dann ja irgendwie Mitspracherecht, wer die spielt.
Ja, hier wahrscheinlich nicht. Wobei man mit Katharina Thalbach auch zufrieden sein kann, aber da wird man sich vielleicht auch wünschen, dass man irgendwie so ein historisches Drama wie so The Crown oder sowas bekommt und nicht
ja.
Die Uckermark-Krimis.
Ja, ist echt so. Die Ära Kohl dann nochmal irgendwie, wie sie sich da hochgearbeitet hat.
Ja.
Aber Katharina Thalbach ist eine super Schauspielerin, aber auch ihr Vibe ist ja komplett anders. Ich hatte ja so ein bisschen so diese Stimme. Das ist ja Zero Merkel. Also auch.
Sie ist einfach wie ein Cartoon.
Vielleicht hilft das ihr, sich davon abzugrenzen, aber es hat wirklich nichts mit nichts zu tun.
Es hat nichts auch mit der echten Angela Merkel zu tun als historische Figur, sondern wie so eine Hülle. Also sie ist wie so ein Cartoon.
Ja.
Und ihr wird irgendwie ein Mops angedichtet, den sie, weiß ich gar nicht, ich glaube nicht, dass sie ein Mops hat und der heißt dann schon gar nicht Pupsi.
Das ist so deutsch.
Aber also ich fand es total interessant, mich da durchzuklicken und diese Sachen halt zu durchstöbern und finde es ein interessantes Popculture-Phänomen in Deutschland und bin mir sicher, dass bestimmt viele Eltern und Leute das dieses Jahr an den Stränden lesen und vielleicht die Krimis gucken.
Aber guck mal, kein anderer Kanzler bisher hat es bekommen und ich glaube nicht, dass Friedrich Merz so eine Schmunzelreihe kriegt.
Ja, aber Moment mal, es geht jetzt weiter. Miss Merkel ist Geschichte, jetzt kommt neu 00 Laschet. Da ist nämlich Armin Laschet ein Geheimagent.
Nicht dein Ernst.
Also sie haben die gleiche Rezeptur nochmal genommen, erscheint jetzt demnächst.
Also der ist die falsche Besetzung, finde ich.
Ja, also Armin Laschet hat gar nicht die Größe, dass man da ihm jetzt eine Buchreihe widmen kann. Also das verstehe ich jetzt auch nicht so ganz.
Armin Laschet wird Kanzler.
Nee, jetzt ist er Agent geworden und da wurde es mir tatsächlich zu bunt und habe mir gedacht, nee, also für alle Leute, die daran Spaß haben, gerne. Für mich ist es nichts. Mich hat es jetzt nicht überzeugt und damit schließe ich für heute diesen Tab.
Ja, ich weiß nicht, wie ich mich bedanken soll.
Ich bedanke mich.
Aber vielen, vielen Dank.
Gerne.
Miguel Robitzky. Und wenn du ready bist, Kim, dann können wir direkt in deine Tabs springen.
Das war ja jetzt hier so was Leichtes, Interessantes. Und ich habe vorhin noch mal in die Folge mit Momme und Nina Schuber reingehört. Die hatten irgendwie auch Geschichten mit Tierorakeln mitgebracht. Ja, ich habe jetzt nicht so was Leichtes. Das ist irgendwie ein bisschen kompliziert. Ich bin noch nur an der Spitze des Eisbergs, beziehungsweise bin ich gar nicht im Eisberg drin. Also ich bin wahrscheinlich oben auf dem Flugzeug auf dem Weg nach Mallorca, wenn der Eisberg ganz unten bedeutet, dass man alles versteht von dem Thema. Aber naja, es geht um amerikanische College-Kultur. Ich bin ein bisschen obsessed. Ich war früher auch ziemlich obsessed. Ich weiß, Amerika sollte man überhaupt nicht mehr verherrlichen und so weiter. Ist auch so. Aber ich finde College da ein bisschen FOMO, bin ich euch ganz ehrlich. Und habt ihr schon mal was von Fraternities und Sororities gehört?
Yes, ich bin da auch mal reingerutscht und hängen geblieben, weil ich finde, das ist so eine krasse Parallelwelt.
Ja.
Ich hänge manchmal bei so Videos von so Sororities, die quasi den neuen Cast vorstellen. Und dann geht so eine riesengroße Flügeltür auf in dieses Sorority-Haus.
Ja, die Pyramide.
Und dann stehen da so 150 Girls, die so super uniform auch aussehen. Und drei machen einen Flickflack und vier machen dann so eine kleine Dance-Nummer und stellen da das Haus vor. Und das wirkt wirklich so Season-Opening von der neuen Serie.
Das ist ein Kult.
Und das ist so ein riesiges Genre, habe ich das Gefühl. Diese Sororities. Es ist komplett krass.
Ich finde das auch krass.
Ja.
Ich gehe jetzt hier erstmal nur auf die Fraternities ein. Das ist ja die Variante für die Männer. Und Sororities ist von den Frauen an den Unis. Und für jeden, der nicht weiß, was das ist. Also ich habe mir hier die kleinen Notizen gemacht in meiner Notes-App. Ja, ich habe das nicht auswendig gelernt.
Wir hingegen lernen immer alles auswendig. Jede einzelne Jahreszahl haben wir im Kopf, im FF.
Krass, aber so lese ich euch auch.
Noch nie abgelesen.
Ja, wir haben auch noch nie gehaspelt. Es musste noch nie ein M rausgeschnitten werden bei uns. Wir sind perfekt.
Das habe ich mir gedacht, deswegen wusste ich gleich, ich muss in ganzen Sätzen die Stichpunkte machen, damit ich mithalten kann. Und zwar wie damals immer in meinen Politikreferaten, dann habe ich immer nicht freigesprochen und deswegen immer eine 4 bekommen oder so, weil ich alles von meinem College-Blog einfach abgelesen habe. Aber naja, anderes Thema. Eine Fraternity ist halt eine studentische Verbindung an US-Universitäten, wie wir gerade schon erwähnt haben, die weiblichen heißen Sororities. Und es wird immer als Greek Life bezeichnet, weil diese ganzen Verbindungen halt diese griechischen Buchstaben im Namen haben und die heißen dann alle irgendwie so Alpha, Delta, Y oder Sigma.
Alpha, Delta, Pi.
Genau, ja. Sigma, Beta, Delta, immer sowas. Und die haben dann halt auch diese drei griechischen Buchstaben sind deren Symbol. Das haben die auf ihrem Merch, das haben die auf ihrem Haus da stehen. Die rennen auf dem Campus nur damit rum. Also wenn man da auf TikTok ins Rabbit Hole verfällt, dann überall Hashtag Greek Life und so. Und es kommt auch historisch gesehen von damals, also aus dem Altgriechischen, sind da irgendwie die Startschüsse gewesen. Und die Vorteile davon sind eben, dass man ein eigenes Verbindungshaus hat, eine lebenslange Mitgliedschaft quasi, gemeinsame Veranstaltungen und Partys in der College-Zeit. Das dient Networking, der Organisation von Partys und der gegenseitigen Unterstützung während und nach dem Studium. Und man zahlt dafür, also basically zahlt man, um in einem Kult zu sein und man zahlt auch für Freunde. Also man zahlt zwischen 2.000 und 5.000 Euro.
Oh mein Gott.
Dafür. Und da ist halt einmal die Miete in diesem Haus drin, weil die wohnen in diesem Haus. Und es ist halt immer so ein typisches amerikanisches Haus. Also es sieht unnormal geil aus von draußen mit so Backstein, dann mit so mehreren Stockwerken und wo man sich so auf dieses Ding vorne draufsetzen kann, auf diese Veranda und so.
Ah, ich liebe diese Ästhetik so. Da bin ich aber auch wirklich so verkitscht von so, yeah, von so Filmen und Serien und so. Und irgendwie wollte ich immer dann mal in so einem Haus mal wohnen.
Same. Ich finde diese Ästhetik von diesen Familienhäusern auch geil. Auch so, ich bin ja auch so im Dutzend billiger Ultra. Aber es wäre mein absoluter Horror, mit so 100 StudentInnen zusammen in so einem Haus zu wohnen. Ich würde durchdrehen. Ich kann sowas gar nicht. Ich würde so ab Woche 1 Lagerkoller kriegen und schreiend weglaufen. Aber die leben das ja so richtig. Die leben dann in diesem Haus zusammen.
Genau. Von außen dann ist da noch die American Flag. Das finde ich ja auch. Die Deutschlandflagge ist, finde ich, so ass. Warum hängst du die auf? Aber bei Americans finde ich das Loki ein bisschen chic. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen so, ja.
Die sieht auch geiler aus, muss man dazu sagen. Also die hat irgendwie eine Ästhetik.
Ja, sorry, die Sterne, ja. Der Designer hat gekocht davon. Wo sind unsere Grafikdesigner? 3 Streifen da, was soll das?
Ja, und auch so eine hässliche Farbenkombi.
Ja, wirklich, nee.
Finde ich irgendwie, das sieht so unästhetisch aus.
Finde ich auch, deswegen sind unsere Trikots immer schwarz-weiß, damit die Farben da nicht drauf machen müssen.
Ja, aber ich check total den Modus, dass man das so romantisiert und dann so auch so denkt, man wäre irgendwie, hätte so die Probleme, wie man aus den Filmen kennt, die Leute so am College und so haben. So, ach man, ich habe nie den Sitzplatz am Tisch bekommen. Und bei uns gab es das gar nicht, aber man hat sich das irgendwie so eingeredet, wie so bei Glee oder so, dass man da so diese Teenager-Probleme hat. Ja, genau. Gibt's ja gar nicht, aber man fantasiert sich das dann auch so ein bisschen zurecht.
Und dann haben Freunde von mir, die jetzt ein Semester in Chicago oder nee, wo waren, die in Kalifornien tatsächlich verbracht haben, haben mir über dieses Hazing und Fraternities erzählt. Und ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas wie Hazing gibt. Und dann zeige ich euch jetzt, wie ich auf dieses Thema aufmerksam geworden bin.
What's all over you guys?
Just water.
Just water? What's on that dude's tie? You? Come here. What's on your neck?
That looks like blood, is it? Is it blood?
Do you see why we're here? Why we're asking questions?
I don't know. Get the wrong guy.
Okay, eine skurrile Szene.
Ja, sehr skurril. Man denkt sich, what the fuck, da sind irgendwelche Studenten von der University of Iowa in irgendeinem Keller, sind mit Soßen oder sonst was eingeschmiert, blindfolded.
Es ist auch dunkel und man sieht nur so eine Taschenlampe.
So Bodycam-Aufnahmen sind das von Cops und die Augen sind verbunden und die sind halb nackt. Und ich hab das gesehen, ich dachte so, Digga, was ist das? Was ist das für ein Escucha las Parablas de las Brujas? Ritual oder so, dass die da alle gleich so All Hail Plankton sagen wie in diesem SpongeBob-Movie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also die werden da gerade gehazed von deren Fred. Das ist quasi ein Aufnahmeritual. Aber der lustigste Part an diesem Video war noch, das kommt noch danach, wenn die diesen Senior von dieser Fraternity, da komme ich auch gleich nochmal zurück, irgendwie fragen, what's going on here? Da sagt er nur so, also erstmal zieht er an seiner Vape, linke Hand, dann sippt er von seinem Bier, rechte Hand, dann gibt er seine ID und sagt, I think it's fake, by the way. Also nonchalant as fuck und die spinnen alle so, was sie machen, weil da geht nichts mit rechten Dingen zu. Und Hazing ist halt der Aufnahmeprozess in eine Frat. Beim Rush, also das ist eine Woche, das heißt Rush, man kennt das auch unter Alabama Rush. Das ist so das berühmteste Konzept davon an den Universities in Alabama. Sorry, muss ich mich für eine Sprache entscheiden hier. Und dabei lernt man halt diese verschiedenen Frats und Sororities kennen. Und ich gehe nur auf die Frats ein, weil die zuerst da waren und die Sororities zuerst auch Woman Fraternities hießen. Also zuerst gab es die für Männer, natürlich.
Das heißt, bei diesem Rush haben die quasi so eine Kennenlernzeit, wo die sich diese ganzen Veranstaltungen von diesen verschiedenen Frats angucken können. Und wenn du da mitmachen willst, dann brauchst du, glaube ich, auch so einen Antrag. Und es ist ultra schwierig, da reinzukommen. Mhm. Und dann prüfen die quasi, ob du da das Zeug hast, dann ein echter Beta Gamma Delta zu werden und dann wirst du gehazed. Ist das richtig? So ungefähr?
Genau. Also zuerst kommt eine Woche Rush, da gehst du zu Veranstaltungen, zu Barbecues, wirst da eingeladen, da darf auch jeder hin und dann ist erstmal so der erste Annäherungsversuch. Dann das, was du meintest, ist der Bid. Das ist irgendwie dieser Antrag, den du dann stellst, an die Fred, in die du rein willst. Und dann kommt Pledge und da gibt es irgendwie diese Pledge Masters und so.
Moment mal, was ist das? Was sind Pledge Masters? Darf ich euch daran erinnern, dass wir immer noch bei ARD Sounds sind? Wir müssen vielleicht hier und da so ein bisschen übersetzen. Was sind Pledge Pledge Masters?
Pledge Masters sind einfach diese verantwortlichen Seniors.
Aha.
Und in dem Rush nehmen die Freshmans teil. Also die, die vor einer Woche auf die Uni gezogen sind, in deren Dormroom. Die Eltern haben noch deren Schreibtisch aufgebaut. Die sind ganz neu. Das ist neu für die. Das sind die Freshmans, die dann diese Anträge stellen. Und die Pledge Masters sind diese Brüder, die ganz oben stehen in der Fraternity. Und sie stehen einfach nur ganz oben, weil sie schon am längsten dort drin sind.
Wie so Tutoren oder sowas, kennt man dann von so deutschen Schulen.
Genau, und die muss man irgendwie um Pledge bitten oder irgendwie sowas. Sorry, ich war noch nie da, ich war auch noch nie in einer Frat, deswegen.
Ich blicke auch nicht mehr diese ganzen Sachen reinziehen, nie so richtig durch. Also es ist so super die Parallelwelt. Man kriegt einfach nur mit, dass das so für viele der Lebenstraum ist. Meine Eltern waren schon Delta, Epsilon, Omegas und deswegen will ich da jetzt auch hin. Und dass halt diese Hazing, also diese Rituale, dass das so richtig krass aus dem Ruder laufen kann halt.
Ja, genau, weil das müssen halt die neuen Mitglieder dann absolvieren, nachdem die quasi reingekommen sind, unterschrieben haben, dass sie dabei sind, dann natürlich auch den Preis kennen. Die müssen ja, habe ich ja schon erwähnt, das bezahlen und so. Dann haben sie sich Gedanken drüber gemacht, dann wollen sie das machen. Und dann werden die gehazed. Das sind diese Rituale und Aufgaben. Das ist komplett verboten und illegal eigentlich an den Universitäten, weil es gibt extrem viele Todesfälle. Es geht gar nicht. Ich sag mal ein paar Beispiele von Hazing. Also,
ja, was müssen sie da machen?
Es gibt milde Hazing-Rituale. Das wäre sowas wie, man muss das ganze Haus putzen, weil wir haben ja vorhin schon über diese Häuser geredet und die sehen von außen eben so ästhetisch aus, aber wie die von innen aussehen.
Ja.
Also die pennen auf Matratzen zu 30 in irgendeinem Raum. Das sind ja teilweise 80 Männer da. Also das ist wirklich, da kann ich mir nichts Schlimmeres vorstellen. Wenn das die Hölle ist, dann würde ich sagen, ja okay, gehe ich mit. Oder einfach die Uniform tragen. Die müssen Aufgaben für ältere Mitglieder erledigen oder irgendwelche Gesänge lernen. Dann gibt es schon mittelschwere, das ist dann eher so Schlafentzug, Erniedrigungen, stundenlanges Stehen, wie das auch in dem Video, körperlich anstrengende Übungen oder Essensentzug. Und schwere Beispiele wären Zwang zum extensiven Alkoholkonsum, Prügel, sexuelle Demütigungen, Nacktheit, Isolation, gefährliche Mutproben, Erstickungsspiele oder körperliche Gewalt. So, konkrete Beispiele wären ein Todesfall. Es musste jemand eine ganze Leber verschlucken. Das war ungefähr so groß wie ein großes Sandwich. Ohne Kauen.
Wie bei Game of Thrones mit dem Herz.
Bin kein Filmbro, ich habe nichts gesehen, aber kann ich mir vorstellen. Und das war raw und das musste der schlucken und ist erstickt und tatsächlich leider gestorben.
Ach du Scheiße, ist auch so Dschungelcamp-mäßig.
Das ist so schlimm. Und dann gibt es den Elephant Walk, da stirbt man nicht, das ist einfach nur extreme Demütigung. Da gehen Männer über den Campus, mit der einen Hand fassen sie, also die sind auch alle nackt, den Penis des Hintergängers an und mit der anderen Hand stecken sie ihren Daumen in den Arsch des Vorgängers und so gehen die über den Campus.
Ja, jeder wie er mag. Kein King-Shaming.
Ganz normal.
Ich schäme das, sorry. Sorry, liebe ARD, von mir wird das geschämt. Dürfte euer Sohn Elephant Walk machen? Me nein. Also ich find's nicht so geil. Oder auch Loki Ick. Man lernt einen Typen kennen.
Loki Ick, aber nur Loki.
Der hat beim Elephant Walk mitgemacht, alles klar.
Oh.
Ja genau, das ist eher harmlos, aber extrem demütigend. Dann gibt es noch Blow or Blow, das ist auch sehr known. Das heißt, entweder bläst man einem älteren Bruder aus der Fraternity einen oder man nimmt eine Line Koks. Also Drogenkonsum und Abuse und sexueller Abuse, also schreckliche Sachen. Dann gibt es ein konkretes Beispiel, das ich auf TikTok gesehen habe, dass jemand mehrere Tage in einem Hundekäfig eingesperrt war, unter dem Bett von seinem Senior Fred Bruder gelebt hat. Ungefähr 9 bis 10 Tage. Er wurde gefüttert, er musste bellen oder jaulen, wenn er Hunger oder Durst hatte.
Boah.
Und auch wieder extreme Demütigung, durch die da durchgehen. Die meiste Todesursache ist tatsächlich Alkoholvergiftungen. Es gibt auch viele, die ertrinken oder ersticken oder unterkühlt werden. Zum Beispiel gibt es da Cases, da werden die auch blind irgendwo Kilometer weit weggefahren und werden zu den Schlüsseln von ihrem Fraternity-Haus gefahren, finden die Schlüssel dann und müssen dann alleine den Weg zurückfinden. Und das ist, keine Ahnung, tiefster Winter und da sind manche unterkühlt.
Mein Gott. Und das machen die alles freiwillig mit?
Weil die aufgenommen werden wollen.
Genau, weil die aufgenommen werden wollen. Das macht man einmal, würde ich sagen, wegen Gruppenzwang. Dann sagen sehr viele, dass das kognitive Dissonanz Toleranz ist. Also je mehr Leid man für eine Gruppe ertragen muss, desto wertvoller, denkt man, ist das, glaube ich. Und dann würde ich sagen, geteiltes PTSD ist halbes PTSD. Also die sind wirklich für ein Leben miteinander verbunden, weil die eben diese traumatischen Erfahrungen einfach...
Weil die schon jeder mal den Daumen im Arsch vom anderen hatte.
Ja, die haben diese traumatischen Erfahrungen geteilt. Da sind ja auch wirklich Täter bzw. Mörder dabei, die dann auch lebenslang ins Gefängnis kommen. Es gibt auch Fraternities, die dann gebannt werden, aber oft leben die einfach weiter. Nur die, die diesen Freshman einfach irgendwie eine komplette Flasche Wodka gegeben haben. Die haben diese Flasche Wodka an das Handgelenk getaped und innerhalb einer Stunde musste die Flasche leer sein.
Ugh.
Und die sind dann gestorben.
Shit.
Teilweise liegen die auch regungslos im Basement und niemand macht was, weil die nicht gefangen werden wollen, gecatcht werden wollen.
Aber die begeben sich schon freiwillig in die Situation. Also das so der erste Schritt da rein ist freiwillig, weil sie aufgenommen werden wollen und dann sind sie in so einer Abwärtsspirale und lassen so alles mit sich machen.
Hauptsache dabei.
Genau, der Grund ist nämlich, dass du durch diese Connections, die du in diesen Fraternities machst, ein Leben lang Vorteile genießen kannst. Also, dass das kein Fehler oder Bug ist von diesem Greek Life System, sondern dass das ein bewusstes Merkmal ist, weil das dazu dient, die nächste Generation heranzuziehen, die später die mächtigsten Menschen der Welt werden, weil 85% der CEOs von der Fortune 500 Unternehmen, also das Magazin Fortune aus der USA, was immer die 500 umsatzstärksten Unternehmen irgendwie kennzeichnet. 85% der CEOs von diesen Unternehmen waren in Frats. 85% der Richter am Supreme Court, fast jeder Präsident und jeder Vizepräsident in der amerikanischen Geschichte.
Oh mein Gott.
Sowie 75% der Kongressmitglieder waren alles Mitglieder. Ich habe auch geguckt, ob Trump drin war. Da gibt es jetzt keine richtigen Informationen zu, aber alle seine Söhne.
Der ist sauber.
Ja.
Der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen in seiner Jugend.
Oder der war irgendwie in keinen Sportsclubs oder so.
Obama war immerhin bei Miss Merkel zu Hause. Aber ich finde so krass, dieser Druck, dort reinzukommen, ist so groß. Also zum einen so dieses Männerbund Forever und dieses lebenslange Netzwerk, was du dann halt haben willst. Das ist dir so wichtig und so heilig, dass du es alles in Kauf nimmst. Aber dieses Netzwerk, das du dann hast für immer, sind diese gleichen Typen, die die ganze Scheiße antun.
Ja, aber du tust dann auch der nächsten Generation, wenn du hier bist, wieder denselben Scheiß an. Das ist ein Teufelskreis.
Ja.
Ja, das macht besonders Spaß.
Also, why? Dann seid doch irgendwie mächtig und reich, aber zumindest nett zueinander.
Ja.
Also, wo kommt das her, diese Demütigung? Damit man dann halt nur die drin hat, die es auch wirklich, wirklich wollen.
Genau. Einmal das und dann, also das merken die dann erst später, aber dieses Shared Trauma kreiert, glaube ich, so einen Bond zwischen denen, was niemand jemals irgendwie eintauschen kann. Und es ist auch diese Us versus Them Mentality. Also die haben diesen Bond zwischen den Members, aber da kommen auch keine Non-Members rein und so in deren Brüderschaften. Das sind die Brüder und die sind auch auf dem Campus die ganze Zeit zusammen, die machen alles zusammen, die organisieren diese Partys zusammen und auf deren Frat-Partys kommen ja auch nur Frauen rein. Andere Männer, die nicht in deren Fred sind, lassen die auch einfach nicht rein. Und Frauen, die ihnen nicht gefallen, werden natürlich auch nicht reingelassen. Also das rootet natürlich auch viel dann in Sexismus, diese ganzen Partys.
Ja, klingt auch so ein bisschen nach so einer Sektendynamik.
100%. Und was du auch gerade gesagt hast mit diesem, warum macht man das? Man erlebt dieses Leid und dann, glaube ich, hat man richtig das Gefühl, man hat das verdient, dass man da drin ist. Man musste richtig sowas Schlimmes durchleben und dann denkt man, ich gehöre jetzt dazu, ich habe es verdient. Warum wird das gemacht? Also einmal Tradition, dann Macht, Ausspielungen durch diese Seniors, dieser begehrenswerte Lifestyle eben. Das ist einfach sehr exklusiv dadurch und wahrscheinlich macht das Hazing die Frat, in die man will, noch krasser als eine Frat, die ohne Hazing irgendwie ihre Member aufnimmt, weil die wahrscheinlich denken, ja, die muss krasser sein und so.
Mhm.
Es gibt auch so Theorien, die sagen, das ist natürlich irgendwo mit den Epstein-Files auch verknüpft, weil wenn du es aushältst, dieses Geheimnis zu bewahren und niemandem von diesem Hazing-Ritual jemals zu erzählen, dann wirst du auch trusted mit solchen Sachen und mit solchen Dynamiken wie in den Epstein-Files irgendwie, dass du diese Geheimnisse bewahren kannst und so weiter. Also die testen dich natürlich auch, ob du da irgendwelche Behörden, irgendwelche Autoritäten einschaltest, wenn du da irgendwie nackt in einem Keller stehst.
Mhm.
Und wenn du das Geheimnis nicht bewahren kannst, dann bist du raus.
Mhm. Ja, interessant. Dann sind es ja auch Dynamiken, die so im Kleinen schon sehr perfide sind, aber dann auf so große Weltpolitik übertragen, auch noch da sind in den USA. Wenn man da jetzt so Epstein-Files und so mit im Hinterkopf hat, dann macht das natürlich ein größeres Bild auf sogar.
Ja, aber so ein bisschen was sickert natürlich dann spätestens durch, wenn die Polizei da steht und irgendwelche Leichen aus diesen Häusern trägt, weil die es übertrieben haben. Mhm. Also so langsam kriegt man ja schon mit, was da abgeht. Ich denke die ganze Zeit an Deutschland über diese Burschenschaften. Das gibt's ja auch.
Das gibt's.
Und das gibt's auch. Und es ist auch super schlimm und ultra konservativ bis hardcore rechts. Und ich habe vor so ein paar Leuten irgendwie im Studio mitbekommen, die, es gibt auch manchmal bei WG gesucht oder so. Siehst du dann so eine Anzeige, so eine WG-Annonce und dann siehst du schon so, wir sind 6 Männer und suchen noch 3. Und da weiß man schon meistens, wie der Hase langläuft. Das ist eine Burschenschaft, wo du da einziehen sollst. Ja, und die dann irgendwie unwissend waren, am Anfang zu solchen WG-Castings gegangen sind und dann gecheckt haben, okay, krass, ich bin hier einfach in so einer Burschenschaft. Manche haben ja noch dann diesen Schmiss im Gesicht, weil die irgendwie fechten, manche nicht. Aber auch da habe ich schon gehört, dass dann irgendwie so Einführungspartys irgendwie alle besaufen sich, kotzen alle in eine Badewanne. Und wenn du da mitmachen willst, dann musst du die Badewanne putzen. Halt so widerliche Sachen.
Das wäre genau meins.
Ja.
Da will ich dabei sein.
Ist genau deins, Miguel. Du warst ja auch in der Burschenschaft, ne?
Ja, ja, da habe ich auch die Badewanne voll gekotzt und ausgewaschen.
Wirklich jetzt?
Ja, ja.
Oder ist das?
Das ist das Aufnahmeritual bei ARD Sounds. Das wissen die wenigsten. Da muss man...
Wir mussten von den Boomer Boys, mussten wir die Badewanne putzen.
Ja, Ingo Zamperoni, Oliver Welke und Kalkofe und alle kotzen in eine Badewanne und Caro und ich mussten die auswaschen.
Ja. Ja, und dann durften wir hier Tabs schließen.
So ist das. Jetzt haben wir das gespillt.
Nee, aber auf jeden Fall ist es auch a thing in Deutschland, aber nicht in dem Ausmaß halt wie da.
Also ich finde das wirklich sehr interessant. Da kann man wirklich ewig, die Tabs sind auch noch nicht geschlossen bei mir, also da wird gleich weitergemacht. Es gibt auch richtig viele YouTube-Videos, alle auf Englisch, weil ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der auf Deutsch darüber richtig aufklärt. Ich meine, es hat hier auch keine Bedeutung,
ja.
Aber das passiert einfach parallel momentan immer noch auf der Welt.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist so eins dieser Rabbit Holes, wo man so ein Warning aussprechen muss, weil das zieht einen wirklich rein, weil man nicht fassen kann, dass es diese Welt gibt und man bleibt da echt schnell kleben. Also ja, gleichzeitig seid gewarnt und vielen Dank dir, Kim, für dieses super spannende Rabbit Hole. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Elephant Walk rückwärts aus diesem Tabs raus und komm mal zum
dieses
Ende.
Dieses Bild habe ich, kriege ich nie mehr aus dem Kopf jetzt. Ja, also wir kommen zum Ende. Falls ihr auch Tabs offen habt, die ihr uns zuschicken wollt, damit wir darüber reden können, dann macht das doch gerne. Entweder an toomanytabs@ndr.de oder aber an unsere Socials. Caro, willst du dir heute mal sagen?
Die sage ich durch. Du bist @miguelr aus A. Ich Richtig. Bin @carowarps. Da könnt ihr uns reinfolgen und schreiben mit euren offenen Tabs und euren Rabbit Holes, die lesen wir gerne. Bewertet doch den Podcast gut, wenn er euch gefällt. Kim, wo kann man dich denn finden?
Sie ist ganz versteckt.
Du bist ja versteckt und schwer zu finden im Internet.
Das stimmt, ja. Ich heiße Kim is in a Mood auf Instagram. Auf TikTok findet man mich auch unter Kim is in a Mood, aber der Account, wo Kim is in a Mood live noch dran gehängt wurde, weil in den Originalen komme ich nicht mehr rein. Habe ich das Passwort vergessen, leider?
Nicht dein Ernst.
Sonst mein Podcast, ich habe auch einen, findet man auch überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube mit Video. Der heißt Schatz,
wir müssen reden.
Ja, den höre ich echt sehr gern.
Ein fantastischer Podcast. Ich bleibe da auch oft kleben.
Mhm.
Ja.
Ist ein Geheimtipp.
Ganz toller Podcast. Ja, vielen, vielen Dank.
Dankeschön, das hat Spaß gemacht.
Und was wir jetzt noch machen, ist ein kleiner Cross-Promo. Da musst du aber nicht mehr zwingend dabei sein.
Außer du willst hören, wie wir ein anderes ARD-Format featuren.
Bewerben.
Ach so, ihr bleibt noch in der Aufnahme drin.
Ja, ja, das müssen wir noch kurz einmal...
Im Aufnahmeritual.
Also wenn bei uns jemand Cross-Promo machen will, der muss ein richtig krasses Aufnahmeritual durchlaufen. Der muss einmal besoffen im Kreis rennen, dann setzen wir den nachts im Wald aus und da muss die Person zurückfinden auf ARD Sounds. Wenn sie das schafft, dann darf die Person Cross-Promo machen bei uns im Podcast.
Alter, ich hab aber Loki, ich hab Bock. Loki FOMO, ich möchte sowas machen. Lass mal Cross-Promo machen und ich mach eure Challenge.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Heute empfehlen wir euch den Podcast Kennst du BTS? BTS ist ja bekanntermaßen eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Bands der Welt mit Milliarden Streams und ihrem riesigen Fandom, die sogenannte ARMY. Die ist wirklich riesig und in nur 10 Monaten hatten BTS 5 Nummer-1-Hits in den USA. Das hat vor ihnen nur Michael Jackson geschafft. Liebe Grüße an unseren Hörer mit Michael Jackson-Angst an der Stelle.
Ich muss sagen, ich bin ganz doll mal reingefallen ins BTS-Rabbit-Hole. Ich kenne kenne alle Choreography-Clips von denen. Also ich war schon mal richtig doll drin. Am liebsten, wenn ich irgendwas arbeiten muss, dann hänge ich plötzlich wieder auf BTS fest. Auf jeden Fall kann man da jetzt auch reintauchen in dieses Rabbit Hole im Podcast. Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt. Da sprechen nämlich unsere Kolleginnen Lisa-Sophie Scheurell und Dongin Kim darüber, wie BTS das geschafft hat, zum größten Pop-Phänomen unserer Zeit zu werden und was es kostet, als K-Pop-Band die Welt zu erobern. Kennst du BTS? Findet ihr natürlich in ARD Sounds. Hört doch einfach gerne mal rein und den Link dazu, den gibt es hier immer in den Shownotes. Cross-Promo Ende.
So, das war's von uns für diese Woche.
So.
Wollen wir nochmal alle Tschüss sagen und winken?
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Und danke nochmal an dich, Kim.
Bis nächste Woche. Danke, Kim.
Das war so geil.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producer Andreas Deile.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many, too many, too many, too many, too many.